Herzlich willkommen am Abend des Sonntags, mal ganz kurz. Ja, wieder zwei Gottesdienste. Der erste mit einer Aufnahme. Ganz ein lehrbar spannender mittelalterlicher Mann, ist evangelisch geworden. Wir haben uns wirklich von ganzem Herzen drüber gefreut. Danach ein ganz großer Taufgottesdienst. Also musste auch getrennt werden, weil da sind so viele Verwandte gekommen. Wir hätten bei uns in der Kirche einfach keinen Platz mehr gehabt. Und auch ganz entzückende Leute. Also sowas von hervorragend. An dieser Stelle herzliche Grüße zu den Hanseaten, weil da war nämlich ein ganzer Trupp Hamburger da. Ja, ich habe ja einmal ein Semester in Hamburg studiert und muss sagen, die Leute sind einfach cool. Die sind ein bisschen sehr grad, das muss man jetzt ehrlich sagen. Ja, also als Österreicher bist du zuerst einmal ein bisschen verwirrt, aber freundlich, ordentlich, es war eine Freude mit denen, muss man einfach sagen. Ja, gut, das hatten wir jetzt. Was haben wir dann noch danach? Und danach haben wir ganz einfach uns ein bisschen überlegt noch was, also ich habe mir das überlegt, von Seins von den Basic Pins um mir, zwei Gottesdienste in Serie, das ist wirklich ein Hammer. Ich möchte ein bisschen was erzählen im Anschluss an den einen kurzen Abschnitt über Kirchgebäude, über Kirchgebäude. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach, Niederösterreich. Also, ganz klar ist, ganz am Anfang hat es keine Kirchen gegeben, weil es auch noch ganz wenig Christen gegeben hat. Und wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass es sich dabei um irgendwie vermögendere Gemeindemitglieder gehandelt hat, die dann zu sich ins Wohnzimmer eingeladen haben. Wenn wir das so richtig sehen, also aus der Antike, vor allen Dingen aus der römischen Antike, wo ja ganz viele große Häuser und Villen ergraben sind, wenn das jetzt wirklich ein reicher Mensch war, der Villa besessen hat, dann dürfte das einfach ein quadratischer Raum gewesen sein, wo man auch gegessen hat und so weiter und so fort und dann halt alles auf Zeiten gerammt hat und da waren halt dann die Leute drinnen und der Gottesdienst ist nebenbei bemerkt so gelaufen, dass man wohl einen Paulusbrief vorgelesen hat oder einen Abschnitt aus einem Paulusbrief, vielleicht auch was aus dem Alten Testament, weiß man nicht genau, also das ist jetzt die Zeit, bevor es noch das Neue Testament gibt und auf jeden Fall, und das ist ganz klar, hat man miteinander das Abendmahl gefeiert. Das Herrenmahl war der Gottesdienst und man hat also richtig gegessen und trunken. Ja, das wissen wir wieder von Paulus. Die Leute haben also sozusagen ihr Essen mitgebracht und haben nicht bei sich daheim gegessen, sondern das ist so buffetartig offenkundig aufgestellt worden und dann hat es jeder genommen. Zuerst die Einsetzungsworte und dann hat man miteinander gegessen. Vater unser wird wohl auch schon da gewesen sein. Das sind die ganz frühen Dinge und das ganz Witzige dran ist, dass es jetzt eine Entwicklung wieder gibt dorthin. Moderne Kirchen sind wiederum Mehrzweckräume. Also da können dann, kann der Kinderkreis drin spielen und die Pensionisten ihren Kaffee trinken. Es wird wieder zum Mehrzweckraum. Warum hat man dann das, was Sie höchstwahrscheinlich irgendwie als Kirche empfinden, überhaupt gebaut? Also Kirche ganz typisch mit einer besonderen Tür, gerne mit einer Stufe, einer Schwelle, die wir jetzt alle wieder raushauen, so weil es uns der Denkmalschutz erlaubt, um also behindertengerecht zu werden, aber ganz typisch, eine schön geschmückte Tür, denken Sie an die großen Dome des Mittelalters, was die für tolle Türen haben. Nicht? Da schauen da sämtliche Geistliche entgegen. Ja, Christus oben, schaut da raus. Und das hat einen einfachen Grund, nämlich, dass die Leute angefangen haben, etwas zu tun. In dem Moment, wo sie in die Kirche hineingegangen sind, haben sie gerufen, Kyrie eleison, wissen wir auch. Herr, erbarme dich. Was bei uns heute am Anfang, ziemlich am Anfang des Gottesdienstes steht. Und dann war das sozusagen nimmer mehr ein Wohnzimmer, sondern war in dem Moment, wo man über die Schwelle getreten ist, ein heiliger Raum, ein Tempel. Und deswegen gab es jetzt das Bedürfnis, dass man sich Kirchen gebaut hat. Das sind sehr, sehr einfache Räume zunächst einmal. Ganz einfach. Man weiß relativ wenig davon, winzig klein. In Ägypten gibt es etwas ganz was Witziges. Da haben die einen verlassenen, da war ich sogar, einen verlassenen Tempel von irgendeiner ägyptischen Gottheit umfunktionalisiert, haben eine Pharaonenstatue zerbrochen und sich daraus ein Kreuz gebastelt. Dieses Kreuz hängt bis heute dort an der Säule und das hat man natürlich gemacht, weil man hat ja nichts gehabt. Also die Leute waren ja so arm und wenn so ein verlassener Tempel in der Gegend rumsteht und gerade so ein ägyptischer Tempel, der macht ja auch was her, dann hat man das jetzt einfach als Christ weiterverwendet. Dann kommen die ersten Basiliken. Und Basilika ist einfach ein römischer Bautypus einer Mehrzweckhalle. Also die Basilika war sowohl eine Markthalle als auch Gerichtsgebäude, als auch Sitzungsbereich der Stadtverwaltung, wenn da irgendwelche Abstimmungen waren. Die ganzen Städte hatten ja auch ihre Räte, nicht nur der große Senat in Rom. Und diesen Typus der Mehrzweckhalle hat man übernommen und hat Kirchen dann einfach so gebaut, wie halt Basiliken gebaut waren, aus, Schluss aus. Dann geht das Römische Reich zugrunde. Und jetzt passiert was ganz was Eigenartiges, wir kommen ins Romanische hinein. Die Romanischen sind ganz unglaublich schöne Kirchen. Unfassbare Kraft drinnen. Wenn Sie in Köln daheim sind, machen Sie mal eine Tour. Es sind 6 oder 7 voll erhaltene romanische Kirchen. Wenn du da reingehst, das ist ein Hammer. Also das ist unfassbar. Bitte, wenn Sie in Köln sind oder in der Nähe von Köln sind, gehen Sie bitte in diese romanischen Kirchen. Man kann das gar nicht beschreiben. Also wenn du in eine romanische Kirche reingehst, das fetzt dich fast weg. Also vor allen Dingen die Kölner sind romanisch geblieben, während eben was, bisschen was wir in Österreich hatten, ist ja brutalst barockisiert worden. Also da siehst du ja von der Romanik nichts mehr. Ganz typisch für die romanische Kirche ist ein Element, man geht irgendwo durch, dann mitten in der Kirche oder unter was durch. Das ist deswegen so spannend, weil man da den orthodoxen Einfluss sieht. In dieser frühgermanisch-christlichen Zeit, was weiß ich, 800, 900, hast du einen relativ intensiven Austausch mit dem noch existierenden Oströmischen Reich. Und da kommt diese Idee hinein, eine Kirche zu teilen. Eine ganz klare Aussage, die Welt und das Reich Gottes. Und dazwischen steht dieser Lettner, wie er heißt, oder zum Beispiel in der alten Burg in Wiener Neustadt, gehst du einfach durch unter so einem Holzkasten. Dort ist das Witzige, in diesem Holzkasten sind dann Reliquien drinnen. Also sozusagen die ganzen Heiligen, die schon verstorben sind, sind alle über dir. Gut? Und du gehst da unten drunter, da ist jetzt die Vorstellung, der Himmel ist oben und die sind ja schon alle im Himmel und du gehst deswegen auch unter ihnen durch, während dem im griechischen Bereich eben das eine Längsbewegung ist. Noch einmal Köln, romanische Kirchen. Einfach drinnen sitzen, ist unfassbar, was diese Kirchen für eine Kraft haben. Das sind die Kirchen, die am stärksten für sich selbst sprechen. Das sind geistliche Räume, spirituelle Räume. Also da kann man jetzt nichts dazu sagen, außer sie müssen reingehen. Das Ganze wird von der Gotik abgelöst. Und Gotik ist jetzt was völlig anderes. In der Gotik sind die Leute vollkommen davon überzeugt, dass sie ins Fegefeuer kommen. Sie sind von ihrer Sündhaftigkeit zertrümmert. Es geht unglaublich viel um Leid, um eine Hoffnungslosigkeit schlussendlich in dieser Welt. In dieser Zeit können sie sogenannte arme Leidenschristus finden. Der Christus ist nicht nur gekreuzigt, sondern der ist gleichzeitig auch noch verhungert. Es gibt einen Typus, das ist dann ganz am Schluss schon, da ist der Christus so abgemagert, dass die Rippen rausstehen bereits. Also die Rippen sind schon fast außerhalb des Körpers. Ja. Unglaubliche Hinwendung zum Leiden Christi. Und da gibt es jetzt keinen Predigtgottesdienst mehr. Jetzt sind wir, was weiß ich, um 1200 oder so. Kein Predigtgottesdienst, sondern die Menschen flüchten da hinein und dort wird dann fast ständig Gottesdienst gehalten. Es gibt auch sehr, sehr viele Priester, die da drinnen die Messe zelebrieren, teilweise eben auch die stille Messe ohne was zu reden, aus dem sehr einfachen Grund, der Mensch kann nicht 6 Stunden lang reden, der ist tot. Also das wirst du ja stumm, das geht einfach nicht. Und du gehst da hinein und da vorne tut er immer jetzt mit dem Rücken zur Gemeinde. Der Altar rückt, ist noch in der Romanik natürlich in der Mitte der Gemeinde. Der Tisch des Herrn muss in der Mitte sein, ist völlig klar. Landet ganz vorne an der Stirnseite und der Priester steht mit dem Rücken zur Gemeinde da und zelebriert, zelebriert, zelebriert und du sitzt da und betest ein Vater Unser und ein Ave Maria nach dem anderen und jedes Mal, wenn der da die Wandlung macht, dann kriegst du das Leiden Christi und wieder ein Stück deiner Sündhaftigkeit und Zeit im Fegefeuer ist wieder abgetragen. Der Endpunkt des Ganzen ist dann der Wiener Stephansdom. An dem haben die so lange umgebaut, also das ist so. Also wie wenn in Wien wo es baut wird, das hört nicht auf. Erinnern Sie sich ans AKH, erinnern Sie sich jetzt ans Spital Nord, also eine Katastrophe nach der anderen. Und der Stephansdom war auch schon so eine Katastrophe. Die haben Jahrhunderte dann rumgebastelt und deswegen ist er der letzte hochgotische Dom. Und da ist jetzt was ganz was Tolles, der eine Turm, er hätte schon zwei kriegen sollen, aber da haben sie dann aufgegeben. Der eine Turm ist von oben bis unten, geht der auseinander, wird immer breiter. Alle anderen Türme haben nur so einen Spitz oben und gehen dann gerade oben. Der Wiener Stephansdom ist der einzige, der große Nordturm, der von oben bis unten auseinander geht. Und ich sage jetzt absichtlich von oben bis unten auseinander geht. Kirchtürme, meine Lieben, weisen nicht nach oben. Das tun sie nicht. Wozu? Ich weiß ja, wo der Himmel ist, nämlich über mir. Wozu wir Kirchtürme haben und weshalb die auseinandergehen, ist ein ganz anderer Grund. Das ist der Strahl Gottes. Klar? Der hochgotische Dom mit seinen 100.000 heiligen Figuren an der Außenseite, der sagt, so wird es ausschauen, wenn das Reich Gottes auf Erden landet. Also, das ist das Zelt Gottes, deswegen sehr gerne sehr, sehr dunkle Glasfenster, wo schon mal in einem Zelt drinnen, na eben, also da geht nicht so viel Licht durch. Zelt Gottes, Stadt Gottes, auf der Erde gelandetes Reich Gottes, nicht? Und das geht deswegen von oben nach unten auseinander. Deswegen schauen die steinernen Heiligen schon nach außen, so ist es. Und deswegen hast du auch bei der Kirchentür diese teilweise genialen Geschichten mit ganz vielen Heiligen, die da schauen. Und oben dann immer der Christus, der herausschaut und hinunterschaut. So wird es sein, wenn das Reich Gottes auf Erden landet. Deswegen sind diese Kirchen so groß. Die sind nicht so groß, weil die Menschen damals so viel in Kirchen gegangen wären. Chartres zum Beispiel hatte, als der große Dom von Chartres fertig war, gerade einmal 3000 Einwohner und fast aber 15.000 Leute. Die sind da. Das sind alle Toten, die in der Kirche begraben sind. Man hat damals für alle verstorbenen Verwandten, die waren einfach da, wenn man im Gottesdienst war, aus Ruhe ist. Und die haben ja auch einen Platz braucht. Deswegen sind diese Kirchen so gigantisch überdimensioniert gebaut. Und du hast dann einfach, warst da drin, hast gewusst, so wird es jetzt ausschauen, wenn dann das Reich Gottes oben kommt. Und dann ist also der Onkel Sepp auch da und der ist jetzt aber auch da, weil halt unsichtbar. Und dann kann ihm endlich wieder die Hand schütteln und sagen, du schuldest mir noch immer 20 Gulden. Und das ist jetzt der hochgotische Dom. Der Wiener Stephansdom hat noch eine Besonderheit, es ist eine gotische Hallenkirche. Ganz, ganz furchtbar für den Herrn Erzbischof heute, weil heute steht wieder einer vorn und rett was. Gut, sie haben jetzt eine tolle Verstärkertechnik, dass man den Menschen überhaupt versteht, der was redet, denn die gotische Hallenkirche ist das dazu gebaut, dass sie unglaublich viele Altäre beinhaltet. Das heißt, du gehst wieder rein, kein Mensch predigt, niemand sagt was, aber du hast dann die Chance, du gehst, also was weiß ich, zum Heiligen Florian, weil du auch bei der Feuerwehr bist, und kniest dort und betest dort deine Vater Unser. Und an 5, 6, 7 Altären wird gleichzeitig Heilige Messe gehalten Und das strömt sozusagen das ganze Verdienst Christi, sein Leiden, seine Erlösung auf dich ein, währenddem du da bei einem Altar bist. Deswegen Hallenkirche, jeder sucht sich seinen Lieblingsheiligen und bettet dort, währenddem woanders gerade Gottesdienst gehalten wird, natürlich immer stumm, das geht jetzt nicht anders. Deswegen sind diese gotischen Hallenkirchen heute eine absolute Katastrophe, weil sie einfach nicht für Akustik gebaut sind. Das ist ganz furchtbar. Es ist nicht gedacht, dass der Anaret und verstanden wird, sondern sollte an ganz vielen Stellen gleichzeitig was geschehen. Und da war wahrscheinlich auch ein ziemlicher Zugang. Also die Leute sind einfach eine, haben sie einmal vor einem Altar hinkniet, bekreuzigt und weitergegangen und hatten aber das Gefühl, dass sie, was weiß ich, durch 6 Gottesdienste durchgehen. Deswegen hat man sie sehr offen gebaut, damit dieser Verkehr durch die Kirchen auch gut funktioniert. Heute, wie gesagt, uninteressant geworden. Dann kommt Reformation, dann kommt die Predigtkirche. Und die eine einzige Kirche, die Luther gebaut hat, ist sehr spannend. Logischerweise wiederum das Quadrat, also der erste Schritt wieder Richtung Urchristenheit. Eine Hochkanzel, damit man gut verstanden wird. Und der Altar wieder in der Mitte der Gemeinde, nun wirklich, weil von 3 Seiten schaust hin, vierte auch ein bisschen, aber dort ist also dann natürlich die Treppen hinauf zur Kanzel und so weiter und so fort. Also da ist ein bisschen eingeschränkt. Aber an sich alles rings um den einen wiederum meistens quadratischen Altar, dort sind wir daheim. Dort ist wieder das Essen und das Wort und das Sakrament gemeinsam und so weiter und so fort. Hat teilweise funktioniert, teilweise nicht. Es gibt eine Reihe von Kirchen, die das im 20. Jahrhundert wieder aufnehmen, zum Beispiel die Halleiner Kirche, zum Beispiel die Kirche am Weg in Wien. Es gibt nicht so viel Freude, weil du dann logischerweise die Linken und die Rechten zumindest sich gegenseitig anschauen. Und irgendwie mögen das Leute nicht in der Kirche. Sie haben immer ganz stark das Bedürfnis, zu einem Kreuz zu schauen, so in eine Richtung, alle. Und das ist ein wesentliches psychologisches Bedürfnis und dieses, du schaust gerade und schaust dann mit dem anderen in die Augen und so, und das wollen die Leute nicht wirklich. Gut, jetzt sind wir also dort, dass auch in die alten Kirchen Kanzeln eingebaut werden, wenn sie in eine wirklich alte Kirche hineingehen, sie sind ja der Kanzel, die ist erst nach Reformationszeiten eingebaut worden, auch die römisch-katholischen, aus dem einfachen Grund, weil plötzlich das Bedürfnis nach der Predigt da war. Deswegen schauen diese Kanzeln auch teilweise sehr eigenartig aus und stehen so an einem eigenartigen Punkt. Das passt eigentlich gar nicht, weil sie nachträgliche Einbauten sind. Gut, was passiert jetzt? Nicht viel. Die Evangelischen übernehmen sehr viele Kirchen. Teilweise bauen sie Kirchen. In Österreich immer soweit erhalten, die meisten sind dann niedergebrannt worden oder überhaupt gesprengt worden, mit einer Schule gemeinsam. Teilweise sind diese Kirchen sozusagen, naja, der Versammlungssaal der Schule. Das erste, was die Evangelischen in Österreich immer gebaut haben, war die Schule und dann hat man noch so Kirchen dran geklatscht, mehr oder minder, und hatte da aber auch wieder in vielen Gemeinden, also wieder den Versammlungssaal. Also hier beginnt wieder das Multifunktionale. Dann kommt das Barock und alles ist aus. Das seien Sie mir als Deutsche und Schweizer Zuhörer, Niederländer nicht böse, wenn ich sage, weil. Weshalb? Josef II. Löst ganz viele Klöster auf und entgegen dem, was noch immer über ihn behauptet wird, steckt er das Geld natürlich nicht in die eigene Tasche oder in die Staatskasse, sondern aus diesen riesigen Ländereien, die jetzt verstaatlicht sind, wird der Religionsfonds gegründet. Und aus den Erträgnissen des Religionsfonds werden unglaublich viele Kirchen gebaut, unglaublich viele Kirchen saniert. Als Josef II. Das gemacht hat, dann war das auch nicht Jux und Tollerei, sondern auch die ganzen Kirchen waren einfach am Zusammenbrechen. Also das war wirklich eine Katastrophe, wie es da ausgeschaut hat. Das heißt, man renoviert, baut ein neues Dach drauf, Kirchturm wird saniert und so weiter und so fort. Und wenn wir schon dabei sind, stellen wir auch in den Innenraum so richtig schönes Barock hinein. Barock, wenn Sie die barockeste Kirche auf der Welt sehen wollen, dann müssen Sie nach Wien gehen, St. Peter. Das glaubst nicht. Die Kirche ist innen ausgestattet von einem Herrn, der eigentlich fürs Theater gearbeitet hat, der also Kulissen gebaut hat und so weiter und so fort, du glaubst wirklich, du stehst jetzt in einem Rundum-Theater. Die Peterskirche ist ein, witzigerweise eine Ellipse, und egal wo du hinschaust, agieren da gerade Typen und tun was. Aus dem einfachen Grund römisch-katholisch, es läuft also noch immer alles Latein, aber man möchte also für die, gerade die nicht Latein können, sozusagen Bildhaftigkeit schaffen. Also erst fast wie Kino ist es. Also das ist wirklich wild, wie diese Figuren da drinnen agieren. Aber auch irgendwie sehr beeindruckend, es sei denn, man ist evangelisch und denkt sich, was tun die da? Hat aber in seiner Zeit ganz, ganz, ganz viele Menschen gefunden, die total fasziniert waren davon. Gut, und damit sind wir jetzt dann eh schon fast in der Neuzeit. In der Neuzeit hast du dann zuerst einmal so 1800, 1900, gerade 1900 einen Historismus. Da werden wüsteste Kombikirchen gebaut, also wir nehmen einfach alles. Okay, also auch um meine Elisabethkirche hier und eingeweiht 1905, ist eine Kombination aus allem. Nehmen wir ein bisschen Gotik, nehmen wir ein bisschen Romanik, dann tun wir ein bisschen Jugendstil dazu und irgendwie, das wird schon gut ausschauen. Heute hast du im weitesten Bereich, soweit ich das sehe, wieder die multifunktionale Kirche. Den Raum, der den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu versammeln. Heute undenkbar die Beerdigung in der Kirche, stimmt nicht ganz. Noch immer werden zum Beispiel Mönche in der Klosterkirche respektive in der Unterkirche der Klosterkirche beerdigt. Noch immer gibt es für ganz hohen ultra-reaktionären Adel irgend so eine Kirche bei der Stammburg oder so irgendwas, wo dann der Erbprinz oder so irgendwer dann irgendwann einmal dort beerdigt wird. Das gibt es noch, aber bereits mit der Aufklärung, wie der Josef II. Endet das. Es werden auch aus sanitätspolizeilichen Gründen, die in der damaligen Zeit auch gegründet wird, eigene Friedhöfe gegründet, wo man eben dann sagt, bitte, da darf kein Trinkwasser in der Nähe gehoben werden, da muss auf das und jenes und das Dritte aufgepasst werden. Und da entstehen jetzt dann die eigenen Friedhöfe, die geschützte Bereiche sind, aber zum ersten Mal werden die Lebenden und die Toten auseinandergerissen. Das ist einfach so. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine einzige evangelische Gemeinde in Österreich, das ist, glaube ich, die Gosau, wo du, wenn du dort 40 Jahre Pfarrer warst, dann sogar unmittelbar neben der Kirche beerdigt wirst. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es die Gosau ist. Die haben dann gesagt, na gut, wenn er schon 40 Jahre da war oder 50 Jahre, dann beerdigen wir ihn dort, hat er nicht so weit. Und ja, Sie sehen, Kirchräume sind Dinge, die leben, die sich völlig verändern. Also wir haben jetzt auch in Mistelbach hier durch die Beleuchtung unglaublich viel verändert. Wir haben andere Elemente drinnen. Der Altar ist heutzutage anders geschmückt, schaut anders aus. Es ist ganz, ganz, ganz viel in Bewegung gekommen. Denn Kirchen sind immer Räume des Glaubens. Und egal wie dieser Glaube jetzt zu dieser Zeit ausschaut, und das verändert sich gut alle paar Jahrhunderte, aber doch plötzlich dann ganz gewaltig. Ob es das Bedürfnis ist, irgendwie umgeben zu sein von Gottesdiensten, ob es Bedürfnis ist, eine möglichst gute Akustik zu haben, damit man die Predigt möglichst gut versteht, ob es, wie es bei uns heutzutage ist, ein ganz hohes Bedürfnis ist, auch der Behindertengerechtigkeit, weil Christen einfach sagen, wir können niemand ausschließen und also das geht nicht, das muss alles flach da hineingehen und da muss nur dann ein Platz sein für einen Rollstuhlfahrer und so weiter und so fort. Das sind einfach alles ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, meine Lieben. Die Zeit prägt uns und sie prägt auch, was wir von Jesus Christus verstehen. Und sie prägt unsere Bedürfnisse an unsere, und ich sage es jetzt ganz evangelisch, Versammlungsorte. Und sie prägt deswegen auch, wie diese Versammlungsorte der feiernden Gemeinde aussehen. Das ist so. Und es wird sich immer wieder neu verändern. Solange Christentum lebendig ist, werden wir immer wieder sagen, super, vor 500 Jahren hat das voll cool ausgeschaut und verstehen wir auch, aber wir können jetzt eigentlich nichts mehr damit anfangen. Wir brauchen etwas Neues. Ja, Christen brauchen Versammlungsorte aus dem einfachen Grund, weil Versammlung der Gemeinde ist das der Punkt des Christentums. Ja. Allein nicht oben am Himalaya stehen und vielleicht hier und da ein Yeti zu winken, das ist nicht Christentum. Das, ja, wenn es Spaß macht, soll es tun. Aber Christentum ist immer der Versammlungsraum der Gemeinde. Ja, das wollte ich mal so erzählen. Vielleicht hat es ein bisschen interessiert. Auf jeden Fall, meine Lieben, wünsche ich euch von ganzem, ganzem Herzen eine wirklich behütete neue Woche, dass ihr euch nicht aufregt, dass ihr euch nicht, ja, ich wünsche euch Schutz. Ich wünsche euch, dass ihr euch ausleben könnt, dass ihr Erfolg habt mit dem, was auch immer ihr tut, völlig wurscht was. Ich wünsche euch das tiefe Gefühl, von Gott behütet zu sein. Und ich wünsche euch einen Segen, der euch behütet vor der Angst. Wunderschönen Abend uns allen.